Hallo, hallo, willkommen zu unserer Nachmittagsjause und heute sind wir in einer ganz besonderen Umgebung, weil wir sind nicht zu Hause in unserem Studio,
yes,
sondern wir nehmen diesmal auf einem Festival auf.
Haben wir auch noch nie gemacht.
Nee, first time.
First
und
time.
Und was wir auch noch nie gemacht haben, wir haben tatsächlich einen Gast zu uns eingeladen und zwar die liebe Esther Graf.
Dankeschön, yay. Ich freue mich, dass ich da sein darf, das ist aufregend.
Yes. Voll die Ehre, danke, dass du auf jeden Fall die Zeit genommen hast, jetzt vor den Proben wahrscheinlich hast du schon einen Soundcheck gehabt?
Ich habe tatsächlich gar keinen Soundcheck. Das ist oft bei Festivals so. Man muss dann einfach auf die Bühne, dann muss dann alles klappen.
Ui.
Boah. Ja, weil es sind ja so viele Acts, die an dem Tag spielen. Das kann halt nicht jeder Soundcheck machen.
Ja, ach so.
Und dann gibt es manche Acts, die dann keinen bekommen. Aber es ist okay. Ich bin ja das ja gewohnt.
Bist du gewohnt? Ja. Wie viele Festivals hast du schon gespielt?
Insgesamt oder dieses Jahr?
Insgesamt?
Boah, schon, keine Ahnung, 100 wahrscheinlich. Ich habe schon so viele gespielt und jetzt bin ich gerade so für die Saison genau bei der Hälfte angekommen. So um die 15 Shows habe ich schon gespielt.
Also dann ist es bei dir so, dass du auf die Bühne gehst und dir denkst, ah ja, mache ich easy. Easy peasy, locker.
Heute bin ich schon aufgeregt. Ich finde, aber es sind so, eher so die äußeren Umstände. Ich finde, auf dem Happiness Festival spielen immer richtig coole andere Acts und zu wissen, okay, vielleicht gucken gerade andere Artists zu, macht einen dann so ein bisschen nervös. Aber an sich fühle ich mich confident mit meiner Show und habe eigentlich richtig Bock.
Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt zuzuschauen. Wir schauen nämlich auf jeden Fall zu. 22:45 läufst du heute.
Ja, richtig spät. Könnt ihr euch alle nochmal hinlegen.
Ja, aber entspannt. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Uhrzeit, weil das hat sich abgekühlt. Also ich hoffe, das Wetter hält.
Wenn das Wetter hält, ist eigentlich richtig geil.
Ja, und das ist noch so eine Uhrzeit, wo man Bock hat, wo man so einen Peak hat, so auf dem Festival.
Ja. Was ist denn so deine favorite Uhrzeit, sag ich jetzt mal, auf dem Festival?
Boah, eigentlich ist so 21 Uhr oder so am besten. Zum Sommer, wenn dann die Sonne untergeht, wenn du so bei Sonnenuntergang spielst, dann wird es richtig romantisch. Das ist eigentlich perfekt. Aber meistens gibt es ja bei Festivals immer mehrere Bühnen. Mhm. Und wenn ich jetzt dann irgendwie auf einer kleineren Bühne zu einer späteren Uhrzeit spiele, kann das halt sein, dass ich dann gegen den ganz großen Artist, weil man spielt halt vielleicht 0:99 auf der Mainstage, dann ist man so, hoffentlich kommt jemand zu mir. Aber dieses Mal ist so, dass die Bühne sich komplett abwechseln, weil das Gelände jetzt nicht so groß ist. Ja. Aber wenn ich es mir aussuchen kann, ist schon so, wenn die Leute schon noch motiviert sind, aber schon ein bisschen ein Sitzen haben, ist eigentlich perfekt. Und wenn es nicht so übelst heiß ist.
Ja, glaube ich.
Ja, das stimmt.
Also wir haben gedacht, heute machen wir ein ganz besonderes Setting, weil, hast du schon mal eine Nachmittagsjause gemacht, beziehungsweise kennst du es eigentlich, Nachmittagsjause, das Wort?
Also in Österreich, ich bin ja Österreicherin, man sagt ja Jause bei uns.
Ja, okay, dann kennst du es schon.
Deswegen Jausen tue ich richtig gerne, aber bei uns ist das eher so Abendessen. Also Abendbrot ist bei uns dann die Jause.
Ja, Jause. Und dann auch so herzhaft mit so Salami und
Schinken. Ja, und Speck und so.
Ja, mit Brezeln.
Und bei uns ist eigentlich witzig, weil tatsächlich kommt unser Podcast-Name aus Österreich. Also wir waren mal bei einem Österreich-Trip und wir waren in so einem All-Inclusive-Hotel und da gab es quasi nachmittags immer eine Nachmittagsjause und das war immer Kaffee und Kuchen.
Und das war unsere Lieblingszeit.
Ja, das ist unsere Lieblingszeit, das haben wir wirklich so nie verpasst und deswegen haben wir gedacht, ey, eigentlich wäre das auch ein richtig guter Podcast-Name.
Ja. Beziehungsweise hat sich dann so etabliert, dass wir nach diesem Hoteltrip haben wir dann jeden Tag Bock gehabt auf eine Nachmittagsjause und haben wirklich bei uns zu Hause so Nachmittagsjause gemacht und auf dieser Nachmittagsjause haben wir uns alles erzählt und wir haben immer danach gedacht, ey, hätte das jemand aufgenommen? Das ist so ein krasser Tee.
Oh mein Gott.
Ja.
Das ist einfach das perfekte Konzept und alle haben sogar Spaß dabei.
Ja, also eigentlich quasi ein Kaffeeklatsch. Und wir haben auch 3 Kuchen mitgenommen. Du hast mitgebracht, du hast auch einen Kuchen ausgewählt. Mhm. Dein Lieblingskuchen?
Ja, ich habe meinen Zwetschgenkuchen ausgesucht, weil es voll lustig, meine Tante, die ist Schwäbin und immer, wenn die zu Besuch ist, bringt sie einen Zwetschgenkuchen mit. Und jedes Mal, wenn ich Geburtstag habe, frage ich mal, ob sie kommen kann und einen Zwetschgenkuchen mitbringt. Deswegen habe ich gerade übelst gefreut. Ich wohne ja in Berlin, man kriegt nirgends einen Zwetschgenkuchen. Deswegen war ich so, schlage ich zu.
Obwohl das eigentlich eine Stadt ist, wo du alles herbekommst.
Also ganz viel Cheesecake gibt es.
Ja.
Aber irgendwie finde ich, Cheesecake habe ich mir auch schon satt gegessen.
Hat man sich schon satt gesehen. Ja, deswegen, ich liebe auch einfach diese traditionellen Omi-Kuchen.
Ja, das ist geil.
Ich finde auch, das ist wirklich so das Beste.
Und bei der Nachmittagsjause haben wir gedacht, wir machen ein bisschen so ein Blind Date. Warst du schon mal auf einem Blind Date?
Nee, leider nicht. Hatte da Bock drauf, deswegen habe ich auch zugesagt.
Ah, okay. Perfekt. Weil wir waren noch nie auf einem Blind Date und wir kennen uns ja nicht. Mhm. Also wir haben uns heute das erste Mal kennengelernt. Hast du schon mal was von uns gehört?
Ja, eure Gesichter kenne ich auf jeden Fall. Ja. Aber ehrlich gesagt, ganz so viel mehr weiß ich nicht. Deswegen, ich gehe heute auch ganz blind in die Sache rein.
Super. Also heute machen wir schon, was ist dein erster Eindruck von uns?
ich finde euch schon sehr sympathisch, aber ich muss sagen, ich habe auch immer ein bisschen Respekt davor, wenn man so in eine Zweierdynamik dann reinkommt, man ist so ein bisschen Third Wheeling, ja, so.
Vor allem so zwei Schwestern.
Ja, und man merkt so, okay, ihr seid sehr gut eingespielt, finde ich meinen Platz, aber ich, genau, ich laber ja gerne, von dem her, ich nehme ja den.
Super. Ja. Aber das ist immer gut. Ich finde, also unsere Gruppenkonstellationen im Freundeskreis sind immer so Dreier-Duos, also immer zwei Schwestern und eine Person, die dann immer mit uns unterwegs ist. Ich weiß auch nicht, irgendwie
ist die Dynamik der so am besten. Ne? Also ich meine, wir sind auch viel zu zweit auch unterwegs, so ist es nicht. Wir haben auch Kinder tatsächlich. Ja. Und dadurch sind wir auch viel zusammen und unsere Kinder spielen zusammen und so weiter. Und deswegen, also...
Und ihr habt nie Angst, dass ihr euch mal so richtig zerstreitet, dass auch das ganze Business dann
leidet? Ich glaube, das ist die beste Voraussetzung ist eigentlich, dass wir Schwestern sind, weil wir haben uns schon alles an den Kopf geworfen. Ja. Wir haben uns schon, wir sind uns komplett an die Haare gegangen. Stühle sind geschmissen worden, aber am Ende des Tages ist es dann danach so, willst du was essen? Man entschuldigt sich auch nicht, das ist dann einfach
so. Ist dann einfach vorbei. Ich würde sagen, also hast du Geschwister?
Ja, ich habe vier Geschwister.
Vier Geschwister, dann kennst du das ja eigentlich.
Bist du das älteste, mittel und
jüngste? Die vierte bin ich von fünf.
Vierte von fünf. Und wie ist es so, als Mittelchild zu sein? So als
Sandwich-Kind?
eigentlich ganz gut. Also ich muss sagen, zwischen meiner nicht älteren Schwester ist auf jeden Fall so quasi eine größere Lücke. Deswegen habe ich manchmal auch das Gefühl, dass meine kleine Schwester und ich nochmal so die Nachzüglerinnen waren. Deswegen habe ich auch gefühlt, manchmal so auch nur eine Schwester. Aber ich mag es eigentlich ganz gerne. Ich finde es auch voll spannend, irgendwie, dass so Dynamiken auch nie so aufhören. Wenn ich dann so jetzt, ich bin jetzt 27, wenn ich dann nach Hause fahre und dann alle mal da sind, dann hat jeder irgendwie so seinen Platz, den er auch sonst immer hatte. Und dass das so irgendwie
Wie bleibt. Ist es dann für dich, wenn du dann nach Berlin zurückkommst, weil du ja so aus einer großen Familie kommst, ist es dann so ruhig? Und du denkst dir so, geil, ich habe jetzt meine Ruhe? Oder Mann, irgendwie ist es mir zu ruhig hier in Berlin?
Also ich musste schon krass lernen, alleine zu sein. Das merke ich so, dass mir das krass schwerfällt. Ich bin gerade umgezogen. Seit einem Monat wohne ich zum ersten Mal in meinem Leben alleine.
Ah.
Und das ist manchmal scary, aber ich treffe mich auch die ganze Zeit einfach mit Leuten, um das zu dämpfen. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig Herangehensweise ist, weiß ich nicht. Aber ich merke schon, dass das ein Manko ist, was ich habe. Aber ich glaube, spätestens jetzt muss ich mal lernen, wie es ist, alleine zu sein.
Ja, aber was findest du eigentlich genau daran scary? Also ist es bei dir so, dass du irgendwie Angst hast, alleine schlafen zu gehen oder Angst hast, dass irgendjemand einbricht oder so?
Ja, da stellst du eine Frage, da kommen viele Triggerpunkte, glaube ich, zusammen. To be honest, schon ein bisschen auch dieses, passiert mir jetzt irgendwas? Ich bin eine Frau, die alleine irgendwo in Berlin wohnt. Mhm. Aber ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, depressive Gedanken haben. Dieses, mit meinem Kopf alleine zu sein. Also manchmal denke ich mir so, es ist gar nicht mal so gut, wenn ich mit meinen Gedanken alleine bin, weil dann stresst mich alles und dann holen mich so Sachen ein. Ne?
Das kenne ich. Ich finde das halt vor allem, wenn man die ganze Zeit halt mit der Familie ist und mit den Geschwistern und man hat immer, man wird die ganze Zeit von seinen eigenen Gedanken abgelenkt, beziehungsweise man hat es auch nicht gelernt, alleine zu sein und mit seinen eigenen Gedanken so klarzukommen. Und wir kennen das Gefühl tatsächlich gar nicht, weil wir noch nie alleine gelebt haben.
Ja, wir haben noch nie alleine gelebt. Nee. Und die haben auch, also wir hatten immer uns. Mhm. Also als wir ausgezogen sind von unseren Eltern, sind wir da zusammengezogen. Und dann, als wir auseinandergezogen sind, sind wir mit unseren Partnern zusammengezogen. Also dieses Gefühl von alleine wohnen kenne ich tatsächlich gar nicht. Und jetzt, wo ich Kinder habe, werde ich eh nie wieder, also zumindest für eine absehbare Zeit nicht mehr alleine sein.
Da sehnt man sich, glaube ich, auch so ein bisschen, aber danach. So manchmal gibt es so Momente, wo ich denke, so wenn sie im Kindergarten ist, also meine Tochter ist vier, dass ich denke, geil, ich bin jetzt alleine. Aber so wirklich, das hält so fünf Minuten und danach denke ich mir so, was mache ich jetzt?
Ja.
Was sind jetzt meine Aufgaben?
Was macht man so alleine?
Was ist mein Sinn des Lebens gerade eigentlich?
Ja.
Ich meine, ist es für dich dann auch so deine Zeit, wo du so kreativ bist und dann halt Songtexte schreibst und halt dann darf, ich meine, dafür ist es dann eigentlich ganz gut, wenn man dann mal, so jetzt mal negative Gedanken hat, das passt ja dann oft auch gut zum Songwriting,
ja,
oder?
Ja, schon, also meistens auch, wenn ich denke immer ganz viel, bevor ich schlafen gehe, deswegen tue ich immer Doomscrollen, Da kommen meistens so die meisten Songideen so, wenn dann das Licht aus ist, dann geht das Gehirn irgendwie an. Ja. Und dann ist schon ganz oft so, dass ich so mein Handy nochmal rausholen und meine Notizen rage-mäßig irgendwas reinschreibe.
So ist dein Hausverbot entstanden.
Ja, so ich ungefähr.
Das habe ich jetzt tatsächlich als Ohrwurm die ganze Zeit. Weil
das ist ein richtig guter Ohrwurm.
Ja, weil du warst tatsächlich bei einem Freund von uns im Podcast, bei Psycho.
Oh mein Gott, ich liebe ihn.
Der kommt auch aus dieser Gegend, aus Pforzheim.
Ach, wie geil.
Und wir kennen ihn wirklich schon seit Teenie-Zeiten, genau.
Oh mein Gott, absolute Legende, Shoutout.
Ja, und als wir gesehen haben, dass du bei ihm im Podcast bist, dachte ich mir, krass.
Das ist Zufall eigentlich auch.
Ja.
Ach, wie schön. Und da habt ihr diesen Song gesungen und seitdem kriege ich den nicht mehr aus meinem Kopf.
Das ist aber gut.
Ja.
Ja, hoffentlich geht es den anderen allen heute auch hier so.
Ja, aber wir haben... jetzt auch, wenn wir über Pforzheim reden, weil Pforzheim ist irgendwie bekannt geworden durch TV Total. Kannst du das?
Na sicher. Kennst,
ja.
Klar.
Und zwar wurde also Pforzheim als die hässlichste Stadt Deutschlands quasi ernannt. Und hast du schon mal Zeit gehabt, Pforzheim ein bisschen zu erkunden?
Nee, leider nicht. Aber ehrlich gesagt habe ich ja noch richtig lange Zeit, bis ich Stage Time habe. Was muss ich denn sehen, wenn ich hier rumlaufe?
Gute Frage. Gute Frage, nächste Frage.
Ja, ich finde, wenn man halt selber in dem Ort lebt, ist es immer so schwierig, Tipps zu geben, weil man für einen ist es ja nicht so besonders, sag ich
jetzt
mal.
Aber wenn ich jetzt jemanden Tipps geben könnte, also zum Frühstücken oder generell zum Brunchen, ist Ozone ist immer ganz gut, ein ganz guter Place und auch zum Daydrinking. Mhm. Und das ist eigentlich eher so ein Frühstücksort, was irgendwie abends zu so ein Bar-Club wird. Also eigentlich ganz cool. Also Ozone finden immer alle ganz cool.
Geil. Und ja, ich liebe es sehr guten Kaffee.
Ja.
Deswegen ist das vielleicht ein Ort, den ich aufsuchen muss. Aber ich habe heute, glaube ich, auch schon erst so die 7 Kaffees getrunken. Ich war heute die ganze Zeit so langweilig. Und mir ist gerade vorhin aufgefallen, irgendwie habe ich, glaube ich, viel zu viel Koffein in Tuss.
Ja, aber brauchst du dann auch, wenn du halt heute Abend einen Auftritt hast, brauchst du dieses Adrenalin, diesen Energiekick,
dass du nicht einschläfst.
Und unser zweiter Lieblingsspot im Pforzheim ist tatsächlich, rauchst du Shisha?
So actually, ich liebe das.
Nein.
Also ich mache das nicht regelmäßig, aber immer wenn ich es mache, enjoy ich das so richtig. Ich liebe es. Es ist ja wirklich
übelst
cringe, aber ich liebe ja Vapen. Lecker.
Ja,
ich glaube, wäre das nicht so ungesund, ich würde, glaube ich, wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit vapen. Ja, aber leider ist ja die Stimme mein Instrument.
Ja.
Aber das Ding ist, eigentlich wäre das genau meins, aber ich habe keine Freunde, die Bock haben, mit mir in der Shisha-Bar zu gehen.
Also nächstes Mal, wenn wir in Berlin sind.
Ja?
Wir schreiben dir so, lass treffen und wir sind auch direkt, wir rauchen immer unsere Pfeifen und spielen dann auch am Spieletisch. Das ist so ein Spieletisch, wo man halt so Kartenspiele spielen kann, also richtig oldschool.
Geil.
Und,
Wellness der kleinen Dame.
Ja, genau. Und das hat mich jetzt aber voll überrascht, dass du Shisha magst.
Ja, das ist wirklich... Ja, ich brauche mehr Freunde, die Bock drauf haben. Aber schau, jetzt habe ich ja 2 dazu gewonnen.
Ja.
Ich zähle auf euch. Ich sehe uns in der Shisha-Bar.
Voll viele sagen ja auch, dass wir ein bisschen hängen geblieben sind. Weil das macht man so irgendwie als Teenager.
Ja, in so einer Jugendzeit. Also es gab halt so eine Zeit oder so eine Phase in der Jugend, wo man sich wirklich so mit wirklich so 14, 15 getroffen hat, um eine Shisha zu rauchen.
Ja.
Und dann hat man so sich dieses Equipment geholt. Und damals gab es noch diese Selbstanzünderkohlen.
Ja.
Die waren so schlimm, also so eklig. Und ich finde... Dadurch, glaube ich, denken viele, oh Gott, ihr raucht noch Shisha, weil viele haben noch dieses Bild
im Kopf, wie man das so zusammenbaut.
Wie man das so macht. Aber ich meine, heutzutage ist halt Shisha-Rauchen eigentlich schon so eher so ein geselliges Ding.
Ja,
man geht halt kurz in
Leute, weißt du, ich finde es immer wichtig, dass man sich für irgendwas einsetzt, deswegen bring Shisha back.
Bring Shisha back, ist so. Wirklich so. Es gibt auch dieses Meme, so Merkel, mach Shisha-Bars wieder auf.
Geil. Ja, so, ich war ja Internatskind und das war auch so, dass ich habe das auch eher so vor eher so 10 Jahren gemacht, dass man dann irgendwie dann so heimlich im Badezimmer dann die Shisha angemacht hat. Und dann haben wir da gesessen, die ersten Menschen, und haben da an der Shisha gezuzelt, aber irgendwie geil.
Internatskind, interessant. War das auch von einer kompletten, so ein Mädcheninternat?
Nee, also es war eigentlich kein klassisches Internat, aber es war so ein Musikgymnasium, das so sehr bekannt war, und deswegen sind da voll viele Leute von irgendwo hergekommen. Dann haben die so ein Schülerheim dazu gebaut. Und die Aufsicht haben da aber damals nicht so die Lehrer und Lehrerinnen gemacht, sondern irgendwelche Leute, dementsprechend ging es da halt ab.
Also
weil halt ist niemand halt gejuckt hat.
Hauptsache, ihr lebt am Ende noch.
Ja, und dann ist so ein Ding von, da steckst du da halt 14- bis 18-jährige Jugendliche in so ein Haus, die noch nie alleine gewohnt haben. Kannst du dir vorstellen, wie es da abging. Aber ich möchte die Zeit nicht missen, es war schon geil.
Aber was ich geil finde, dass deine, also man hört es auch in deinen Liedern raus, eigentlich, wo du jetzt aufgewachsen bist. Also eigentlich erzählst du deine komplette Teenager-Geschichte eigentlich in deinen Liedern, oder?
Ja, schon voll viel. Also ich finde es auch immer ein bisschen peinlich, wenn man so über Sachen singt und rappt, die irgendwie, keine Ahnung, gar nichts mit dem eigenen Leben zu tun haben. Also ist auch geil, ein Artist zu sein und da Interpretationsspielraum zu haben und manche Sachen zu überzeugen. Gezogen, zu erzählen, aber es braucht schon einen wahren Kern irgendwie und das, ja, ist irgendwie ich finde immer Artists komisch, die so sehr weit weg von ihrem Artist-Projekt sind.
Ja, finde ich auch.
Also ich habe auch gelesen, dass du so viele, viele Texte auch für andere Künstler schreibst.
Ja.
Wie ist das dann eigentlich? Also da musst du dich ja, oder versetzt du dich dann in die andere Person oder schreibst du einfach Texte und dann ist es wie auf dem Bazar, wer will das Lied haben?
Nee, so ist es tatsächlich nicht. Meistens, in den meisten Fällen sitzt man schon mit den Artists selbst im Studio, ne? Und das möchte ich auch sagen, ich schreibe auch mit anderen Leuten zusammen viel an meiner Musik. Jetzt nicht alle Songs, aber ich habe auch Co-Writer, mit denen ich zusammenarbeite und finde das voll einen geilen Job. Aber dementsprechend fand ich es auch immer geil, mit anderen Leuten für ihre Songs was zu schreiben und so ein bisschen meinen Spice so dazu zu geben. Aber ja, man versetzt sich schon in eine andere Lage und ich finde das schon auch geil. Vor allem, ich finde so als Artist, muss man auch voll auf die eigene Persönlichkeit aufpassen, weil man wird ja, also wenn du dem voll krass nachgehst, dann bist du irgendwann, kannst du nur als Narzisst enden, wenn du den ganzen Tag nur dich um dich selbst drehst. Ja. Und das ist irgendwie, glaube ich, ganz gesund, sich irgendwie in die Lage von anderen Leuten zu versetzen und auch so ein bisschen dieses Handwerk vom Songwriting auch zu üben. Mhm. Ne? Das eine ist so, klar, schreibe ich jetzt über Dinge, die mir passiert sind, aber die Sachen sollten sich auch reimen und das ist schon Handwerk dahinter,
also ich
dass man auch üben kann.
Ja, so. Ich finde es auch, so als Teenager hat man es natürlich mal so versucht, so seine eigenen Songs zu schreiben.
Immer Englisch natürlich.
Ja. Naja, es war noch auf jeden Fall, man könnte sich verbessern. Ja. Du hast auch einen Song geschrieben. Das haben wir
Also als Kind irgendwann mal, da hatte ich kurz eine Depri-Phase eigentlich, weil ich glaube, ich war 8 oder so und meine Mom hat mir irgendwas nicht erlaubt, da irgendwas weggenommen. Und für ein Kind ist ja so das Schlimmste eigentlich so, wenn du irgendwas verboten bekommen hast und du eigentlich gar nicht checkst, warum. Also es gibt keinen Grund dafür. Also,
es ist einfach nein.
Es ist einfach nein, okay, geht nicht. Und es war für mich so schlimm, dass ich dann einen Song geschrieben habe.
Erstmal einen Song.
Okay, und wie ging der?
Es war ich weiß es noch. So, ich war so ihr größter Fan.
Ja, okay.
Ja, das war irgendwie, ich krieg's eigentlich gar nicht mehr so richtig zusammen, weil es war schon so lange her, aber es war auch sowas. I have nothing and
I have everything.
I want everything, but...
Auf Englisch, ganz interessant auch, dass es auf Englisch gemacht ist.
So random, aber ich finde das so lustig.
Ist natürlich an deinen internationalen Durchbruch direkt gedacht.
Ja.
So,
ja.
Ne?
Du wirst schon immer so, du wirst irgendwann so Musikerin.
Sängerin.
Ja, irgendwann kommt es noch.
Aber tatsächlich hat meine Tochter, also sie ist 8, sie hat auch einen Song geschrieben. Auch aus ihrer Depri-Phase heraus. Und ich finde es so witzig eigentlich, wenn ich mir denke, also wir sind ja, also klar, natürlich sind wir irgendwo Künstler, also in unseren Berufen, die wir jetzt machen, aber... Ich fand das irgendwie so interessant, dass sie dann, also eigentlich ist es wie so Therapie.
Ja,
ist so.
Also
im Endeffekt. Fand ich mega cool. Also ich habe dann tatsächlich dann mit KI ihre Texte und ihre Stimme zu einem Song entwickelt. Das finde ich so krass.
Dass
man mittlerweile so viel machen kann. Und jetzt mal Hand aufs
Herz,
wie oft verwendest du ChatGPT für deine Songtexte?
Boah, tatsächlich nicht so oft. Ich muss sagen, ChatGPT funktioniert so für Texte noch nicht so gut.
Nicht so gut?
Ja.
Auch wenn
ja,
es mehr Input gibt. Ich finde es auch ganz gut, dass es noch nicht so gut funktioniert. Und das
voll. Ich meine, Sahide zum Beispiel macht ja eigentlich nur alles mit ChatGPT und das finde ich ja auch krass, weil das funktioniert. Ja?
Also anscheinend haben wir das eben, wir haben es auch mit TikTok gesehen. Also unsere Quelle ist hier TikTok.
Ne? Ja,
also
unser,
wir tun hier jetzt mal so krasse Sachen raushauen. Sahide schreibt ihre Texte per ChatGPT, aber ob wir das wissen, keine Ahnung.
Ich glaube, das hat sie tatsächlich mal in einem Interview oder so gesagt, aber ich finde es voll interessant, weil ich glaube, wäre ich Künstlerin, ich würde das wahrscheinlich irgendwann auch machen, wenn ich irgendwie in so einem Loch bin und denke, oh mein Gott, mir fällt gar nichts ein. Ich glaube, ich würde direkt an ChatGPT fragen, ey, kannst du mal ein paar Infos droppen, oder? Ich glaube, das machen viele.
Ich sehe halt da schon irgendwie auch die Gefahr von meinem Job so und deswegen versuche ich irgendwie nicht part of the problem zu sein und versuche das jetzt an sich nicht zu nutzen. Muss aber auch sagen, auch weil sich das bei mir jetzt bisher noch nicht so bewährt hat. So für manche Sachen ist es schon, wenn man so ein bisschen bequemer ist, wenn man sagt, boah, ich habe jetzt keine Lust, meine ganzen Backing Vocals einzusingen, ist halt geil, die dann das halt zu nutzen.
Ja.
Aber ich versuche schon, dass so meine Kernemotionen und dass das alles auf jeden Fall mainly bei mir bleibt.
Voll.
Und ehrlich gesagt, ich glaube, wir haben gar nichts mehr. Ich habe jetzt gerade ein Album rausgebracht, da ist nichts mit KI gemacht worden.
Und okay, that's a statement.
Werbung. Anna, weißt du, auf was ich jetzt wieder richtig Bock habe?
Auf was?
Auf einen Spieleabend.
Ja, wir hatten letztens einen richtig lustigen Spieleabend. Und zwar haben wir ein Spiel gespielt. Das haben wir schon öfter gespielt tatsächlich. Es gibt's, glaube ich, auch schon länger. Aber es ist ein richtig cooles Spiel, was man mit Freunden in so einer geselligen Runde spielen kann, wo lustig ist, aber trotzdem auch, wo man so ein bisschen was draus mitnimmt, also man lernt auch was draus. Und zwar Hitstar. Hitstar ist übrigens so ein Spiel, wo man Musik, also erraten muss,
aus welchem Jahr diese Musik ist.
Genau.
Und dann kriegt man extra Punkte, wenn man nochmal Titel und Interpret nennen kann.
Und wenn man richtig liegt, kriegt man quasi die Karte.
Und das finde ich so krass, weil man kann eigentlich voll gut raushören, aus welchem Genre Lieder sind.
Ja, aber
teilweise erschreckt es mich aber auch, wie alt oder wie neu Lieder sind. Es gibt so Lieder, wo ich mir denke, so, die müssten doch schon voll alt sein, weil ich kenne die gefühlt mein ganzes Leben lang und dann sind die von 2011.
60ern und 70ern, da kann ich oft nicht raushören, weil ich finde, die sind echt sehr, sehr ähnlich. Ja, viele denken bei Thalia immer zuerst an Bücher, aber dort gibt es viel, viel mehr zu entdecken. Also gerade wenn ihr Spiele mögt, also es lohnt sich wirklich, also nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder, dort nach Spielen zu gucken.
Was ich halt auch immer cool finde, bei Thalia beschreiben die auch immer, ich mag so diese persönlichen Notizen, die Mitarbeiter immer bei den Spielen hinterlassen. Das mag ich voll.
Ah.
Und ich bin leicht influenceable. Ich hol die. Wenn es gut beschrieben wurde, ich hol's. Egal, ob für den nächsten Spieleabend mit Freunden, einen Familiennachmittag oder eine kleine Runde zwischendurch. Bei Thalia gibt es eine richtig große und vielfältige Auswahl an Spielen. Da ist wirklich für jede Stimmung etwas dabei.
Ein Spiel, was ich zum Beispiel sehr, sehr empfehlen kann, also für Urlaube nehmen wir das sehr, sehr oft mit, ist Skio oder Skyjo. Also da weiß man auch nie, wie man es richtig ausspricht.
Ja.
Ich glaube, richtig ist es tatsächlich Skio.
Ja.
Und Tappel. Tappel macht so viel Spaß. Da hat man quasi wie so ein,
ein Buchstabenrad.
Ja.
Und dann kriegt man eine Kategorie, wie zum Beispiel Mädchennamen. Und dann muss man auf den Buchstaben drücken und dann läuft auch so eine Zeit ab und dann musst du den Buchstaben nennen, also den Namen nennen mit dem Anfangsbuchstaben, den du gerade gedrückt hast.
Genau, und wenn einem nichts mehr einfällt,
hat es verloren.
Hat quasi verloren.
Mein persönliches Highlight ist immer voll oldschool und das mache ich mit einer Runde, wo viele Leute sich nicht kennen. Werwolf. Ich komme immer um die Ecke mit Werwolf, aber Werwolf ist einfach so ein geiles Spiel.
Ja, finde ich auch ein richtig cooles Spiel. Also falls ihr mal wieder einen Spieleabend plant oder einfach mal Lust habt, etwas Neues zu entdecken, dann schaut gerne bei Thalia vorbei.
Unsere persönlichen Empfehlungen findet ihr übrigens online, auch unter thalia.de/nachmittagsjause.
Den Link und die Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
Yes.
Und so ziehe ich es auch durch jetzt.
Ja, ja. Aber ich finde es voll cool, jetzt so Insider-Tipps oder Insider-Infos zu bekommen, wie eigentlich diese Musikbranche abläuft. Weil man hat eigentlich so aus Außenstehender gar keinen richtigen Input. Man hört einfach am Ende nur das Ergebnis. Und zwar den Song.
Aber
was dahinter steckt.
Voll und wie viele Songs auch entstehen, die nie das Licht der Welt erblicken. Das finde ich ja auch so krass.
Oh mein
Gott,
das wisst
ihr ja voll viele. Ich habe wahrscheinlich für das Album eher so die 50 Songs geschrieben und rauskommt 116. So.
Ach krass, aber wie wählst du das dann aus? So je nachdem, wie du es fühlst?
Ja, wo ich sage, das ist am besten und passt am besten aufs Album. Und ich habe natürlich auch ein Team, die dann auch sagen, ey, der Song soll drauf, der vielleicht nicht. Aber manchmal finde ich es voll scary. Es gibt so einen Song, den habe ich überlegt, der stand so richtig auf der Kippe.
Ja.
Und dann habe ich ihn aber doch drauf gepackt. Und der war das so einer von den Favorites, von den Fans. Da war ich so, oh Gott, scheiße, habe ich überhaupt richtig entschieden?
Ja,
so?
Ja, ich glaube, so eine Fremdeinschätzung ist wahrscheinlich in dem Fall schon sehr wichtig.
Ja.
Weil ich glaube, selbst man ist ja oft viel selbstkritischer, also halt kritischer mit sich selbst. Und ich glaube, oft, gerade bei so Liedern, ich glaube, weil du so viel damit zu tun hast und auch dich so krass damit beschäftigst, kannst du es vielleicht auch irgendwann mal oder kannst du es nicht mehr einschätzen, ob das jetzt gut ankommt oder nicht.
Voll. Ja. Aber gab es schon mal ein Lied, wo du gedacht hast, so, ich bringe dir jetzt mal aufs Album und dann ist er voll krass durch die Decke gegangen und du denkst dir so, hä? Aber dann mein anderes Lied, das war eigentlich mein Favorite,
ja,
das wird so gar nicht beachtet.
Ja, das habe ich schon manchmal. Also ja, ich hatte das einmal bei einer EP, wo ich, da gab es so einen Song, den wollte ich unbedingt als Single machen und dann wusste ich, war ich so, okay, das ist der bessere Song. Ja. Den haben nicht so viele Leute gejuckt und dann gab es so einen anderen. Er hat schon auch Bock gehabt, den als quasi Single heißt, soll es ein Solo-Song sozusagen rauszubringen. Ja. Aber ich fand den so ein bisschen zu mean. Der heißt so Exes. Der Chorus ist so, alle meine Exes sind am Arsch. Und es geht eigentlich nur darum, wie deren Leben bergab ging, glaub, nachdem wir uns getrennt haben.
Es könnten viele relaten, aber.
Ja, und der Song kam dann so übelst gut an. Und dann haben wir nochmal im Nachgang Musik wieder dazu gemacht, weil die Leute es so voll auf diesen Song abgingen. Und ich war so, ja, aber kann man das bringen? Das ist ja schon ein bisschen mean, aber alle haben es richtig gefühlt. Deswegen, ich glaube, so die echtesten Emotionen kommen immer am besten an.
Ja, ist so. Aber ich glaube, in der Szene ist doch eh keine Grenzen, oder? Also ich meine, mittlerweile gibt es so krasse Künstler, wo ich auch oft dann, wenn ich es mir anhöre, die Texte mal genauer anhöre und dann denke ich mir, oh krass, die sind schon heftig, aber ich glaube, da ist, also ich habe das Gefühl, gerade in der Branche wird es, also ja,
ist teilweise da irgendwie keine... Oder teilweise dissen die andere Künstler. So richtig.
Ja.
Hast du das auch schon mal gemacht?
Nee, andere Künstler noch nicht. Vielleicht kommt das nochmal. Irgendwie fände ich das auch mal witzig, so einen öffentlichen Beef mit jemandem anzufangen.
Wen würdest du dissen?
Ja, ich habe hier leider keinen Stress mit jemandem. Vielleicht muss ich jetzt irgendwie... Ja. Heute sind ein paar Artists da. Vielleicht fange ich mit irgendjemandem Stress an, wo ich dann dagegen schießen kann.
So ein Spaßstress, so Promo.
Ja, aber das Ding ist, ich bin ja auch so eine kleine Gossip-Maus. Ich liebe das ja auch, bei anderen Leuten so zu beobachten. Bei den Amis ist das ja auch immer so geil, wenn die dann so Hints in ihren Songs auf andere geben. Aber auch, muss ich sagen, damals die besten Zeiten zwischen Flair und Kappi. Ich habe alles gestoppt. Ja. Ich habe die Musik nicht mal gehört, sondern ich war nur Fan vom Gossip. Beef.
Ja.
Deswegen, ja, ich finde es schon irgendwie lustig und ich glaube auch, ja, es sind mittlerweile, gibt es keine Grenzen mehr, so wie du sagst. Also ich glaube, ganz viel ist auch so richtig Ragebait geschrieben und es geht ja auch darum, irgendwie Reichweite zu generieren. Und das finde ich auch ein bisschen traurig, wie sich die Musikbranche so entwickelt hat, weil die meiste Promo passiert halt einfach auf TikTok und wir wissen ja alle irgendwie, was auf TikTok dann am besten funktioniert, was die Leute am ehesten so schockt, ne? Das geht... Die meisten TikToks werden ja auch Menschen ausgespült, die ich gar nicht kenne, sondern irgendwelchen Randoms. Und wenn du die halt in den ersten 3 Sekunden nicht überzeugst, dann scrollen die weiter. Und ich glaube, das hat halt krass was mit der Entwicklung der Musikindustrie gemacht und wie Leute Songs schreiben und viel darum geht, halt irgendwie aufzufallen, zu schocken. Aber ich glaube, da muss jeder wissen, wo seine persönliche moralische Grenze ist. Was sage ich jetzt und was sage ich jetzt nicht mehr.
Ja. Weil die Aufmerksamkeitsspanne von den Leuten ist ja immer weniger geworden. Ist es bei den Songs eigentlich auch so, dass die jetzt kürzer sind?
Ja, voll.
Achtest du auch dann darauf oder denkst du dir, nee, ich kann es schon so lassen, ich fühle es jetzt, wenn so ein Instrumental dazwischen ist?
Also ich mache einfach immer das, worauf ich Bock habe, aber ich merke ja auch, mein persönliches Hörverhalten hat sich ja auch verändert. So, ich bin ja auch eine krasse Zipmaus, ne? Wenn ich dann halt dann im Auto sitze, dann ich so, jetzt ist mir irgendwie nach einer Minute langweilig, will ich den nächsten Song hören.
Yeah.
Also das merke ich, das hat das beeinflusst. Aber ich muss sagen, auch bei dem Album habe ich auch so wieder gesagt, lass mal wieder so ein C-Part auspacken. Das ist so, das hat man eigentlich früher so klassisch und so Deutsch-Pop-Songs gemacht. Das ist quasi, es gibt immer, ein Song ist eigentlich so strukturiert, das ist eine Strophe, ein Pre-Chorus und einen Chorus gibt.
Ja.
Und dann gibt es meistens eine zweite Strophe, ein Pre-Chorus, Chorus. Manchmal kommt noch ein zweiter Chorus und dann ist rum. Und früher war das eigentlich immer so, dass es fast immer noch ein C-Part gab, was nochmal so ein Teil ist, der nur einmal vorkommt. Mhm. Und man muss auch sagen, das war so, Beyoncé hat immer so C-Parts gemacht.
Oh,
und bei dem Album war ich so, lass mal wieder einen C-Part machen, weil dann kann man musikalisch auch nochmal irgendwie so, nochmal über den Tellerrand hinaus gucken. Ich habe jetzt wieder mal so musikalisch so in die Kiste gegriffen, weil ich da Bock drauf hatte und es live dann irgendwie geil ist. Dann hast du nochmal mehr Dynamik drin. Finde ich schon cool.
Finde ich cool. Ich bin auch gespannt, dich live zu sehen. Voll oft ist es tatsächlich bei mir so, dass ich mich in die Künstler verliebe, wenn ich sie live sehe. Deswegen liebe ich Festivals. Mhm. Ich liebe es auch einfach auf Festivals zu gehen, ohne dass ich überhaupt weiß, wer kommt.
Ja.
Weil ich lasse mich einfach von der Musik treiben, wo es halt sich gerade ganz gut anhört. Und oft ist es tatsächlich so, da im Nachgang, dass ich dann sage, hey, die war jetzt voll gut.
Ja.
Ich muss ich mal ihr ganzes Album anhören. Ja.
Aber genauso auch andersrum. Also wir hatten auch schon mal so die Erfahrung gemacht, dass wir gesagt haben, ey, wir waren, also eigentlich feiern wir die Musik voll. Aber live war das dann so gar nicht so, wie wir uns vorgestellt haben. Und das, sowas ist wahrscheinlich für den Künstler auch richtig, richtig schlimm.
Aber das verzeiht man irgendwie noch.
Voll,
man
sich
denkt, ah ja, das will
ich nicht. Ja. Im Endeffekt denke ich mir, Alter, ich könnte das niemals machen. Also so. Ich könnte mich niemals auf diese Bühne stellen und dann so abliefern. Deswegen, ich habe also schon, ja, Hut ab an alle Künstler, die das
Ja, aber ich finde, man kann, ich bin da auch großer Fan von, man kann auch mal Live-Acts kritisieren. Finde ich auch nicht falsch. Ja. Also was mich manchmal so triggert, und das muss ich echt sagen, das finde ich ganz oft im Deutschrap so, ich höre persönlich gerne Deutschrap, aber ich war schon auf ein paar Konzerte, wo ich mir dachte, ich arbeite schon länger in der Branche und ich kann mir vorstellen, was du ungefähr für eine Gage kriegst. Mhm. Ich finde es schade, dass du jetzt nicht das Geld ausgegeben hast, um eine geile Show zu liefern, sondern dir sagst, okay, ich komme jetzt einfach nur mit meinem DJ und hol mir die ganze Gage in die Tasche und hau damit wieder ab. Ich finde es voll geil, wenn Leute irgendwie sagen, okay, ich investiere das Geld, um eine geile Show zu machen. Also ich war ja auch bei dieser ganzen Justin Bieber Coachella-Diskussion auf jeden Fall. Ich bin ein riesen Justin Bieber-Fan.
Same, und ich war
als echt, oh mein Gott. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich war so als Fan schon enttäuscht, weil ich mir denke, damals, als der so seine ersten Live-Shows hatte, oder also wirklich alle Musiker haben sich diese Live-Shows angeguckt und waren so, oh mein Gott, das inspiriert mich, die Live-Show auch so aufzubauen, sich da musikalisch was zu überlegen. Ich bin immer großer Fan davon, dass die Leute sich da Mühe geben und ganz viele geben sich keine Mühe, weil sie sich denken, ja, ist egal, die Leute kommen trotzdem.
Ich glaube, es ist ja in Deutschland vor allem so, das merke ich auch, wenn ich viele Künstler sehe, die machen sich nicht mal Gedanken so um ihr Outfit. So, ich finde, das ist so das Mindeste.
Ja.
Und viele sind so...
Junge, ich checke
so. Die kommen einfach hier so mit so Badeschlappen und einfach so in dieser Adidas-Hose und das war es dann so.
Du bist so gerade frisch aufgestanden mäßig.
Ja, genau.
Also zu manchen Artists passt ja dann auch zu der ganzen Artist-CI.
Ja.
Das ist wieder was anderes. Aber gibt genügend, die sich auf jeden Fall gar keine Mühe geben. Nee,
die stellen sich einfach auf die Bühne und dann let's go.
Ja, uns ist generell aufgefallen, dass grundsätzlich Frauen sich immer ein bisschen mehr Mühe geben auf der Bühne.
Frauen müssen sich auch in der Musikindustrie mehr
beweisen?
Ja, klar. Ja. Also man kann ja irgendwie auch auf die Lineups gucken. Es werden ja insgesamt ja gefühlt immer mehr Männer gebucht. Und ich hatte jetzt schon einige Shows diesen Sommer, wo ich wirklich eine von einer Handvoll Leuten, von weiblichen Künstlerinnen war, die gebucht wurde. Das hat natürlich, das ist ja ein strukturelles Problem, dass vielleicht insgesamt mehr männliche Artists gepusht werden, mehr männliche Artists gehört werden. Aber ich kann ja nur aus meiner Perspektive sprechen, wenn ich in meine private Playlist, ich muss ja sagen, ich höre ja fast nur Frauen. Gar nicht bewusst, sondern ich bin so, ich habe jetzt keinen Bock auf die Männer-POV. Wenn ich ein Problem habe, dann will ich ja nicht hören, wie ein Mann mir das Ohr voll sudert, sondern bin so, Girl, ich checke, was du meinst. Mir geht's auch manchmal so. Deswegen, ich habe da meistens mehr Bock auf eine Frauen-POV. Und ich glaube, dass bei Live-Shows oft auch zu dieses Vorurteil gibt, dass man denkt, okay, eine Frau kann eine Crowd nicht gut entertainen oder dieses Crowd-Controlling zu machen. Ich glaube, da sind heute ein paar auf der Bühne, die das beweisen, dass das schon ganz gut geht.
Ja, also wir haben es auch die letzten Jahre gesehen, wir kommen tatsächlich jedes Jahr aufs Happiness Festival. Also am Ende haben wir immer gesagt, die Frauen waren immer so unsere Favorites.
Voll. Wer ist denn so deine Inspiration, wenn es um Live-Auftritte geht oder generell Bühnenshows?
Also ich finde das voll krass, man lernt so in diesem Job als Musiker da sein ganz viel Sachen von anderen, also in diesem Dozentenmanagement dann irgendwann, die sagen dir dann wie so Verträge aussehen. Du kannst dann zum Beispiel auch mit Songwritern studieren, die helfen dir dann, wie man Songs schreibt. Aber im Live-Bereich sagt dir keiner, was du machen musst. Ich muss sagen, ich habe mir früher immer Miley Cyrus Videos angeguckt, weil ich so war. Ich weiß noch, als ich mein erstes eigenes Konzert hatte, dann war ich so, oh mein Gott, ich singe ja nicht nur, ich bin ja die Show. Ich bin ja auch die zwischen den Songs was zu den Leuten sagen muss. Ich bin dafür zuständig, dass denen jetzt eine Stunde lang mindestens nicht langweilig wird. Und da muss ich sagen, war das immer so meine Main-Inspo. Aber es gibt richtig geile deutschsprachige Artists. Also ich war ja letztes Jahr, habe ich Support bei Nina Schuber gemacht. Für mich wahrscheinlich der beste Live-Act Deutschlands.
Finde ich auch.
Die gibt sich unfassbar viel Mühe und das finde ich so ein perfektes Beispiel, so geil, endlich traut sich jemand in Deutschland was richtig Geiles zu machen. Voll, da wird rein investiert, da wird den Leuten was geboten für das Geld, was sie da ausgegeben haben.
Ja.
Und ja, die gibt da Vollgas und deswegen finde ich, da ist sie auf jeden Fall Vorreiterin.
Voll, ich finde auch. Also bei ihr passt einfach dieses Gesamtkonzept und was ich bei ihr auch richtig gut finde, sie nimmt sich nicht zu ernst. Also sie ist auch auf der Bühne so locker und wenn dann was passiert, was nicht geplant war.
Profi dann auch, dann so, um zu richtig nahbar. Ich mag es auch gerne. Ja. Ich finde auch Juju ist eine sehr gute Live-Künstlerin, habe ich mir auch angeguckt. Ich finde geil ihre Wahl, dass sie so zum Teil sehr rockig ist und das matcht irgendwie voll geil mit ihrem harten Rap. Mhm. Das ist übelst geil. Also alle, die die Möglichkeit haben, sich das anzugucken, finde ich auch richtig gut.
Also ihr habt hier so Insider-Tipps hier von Instagram.
Ganz kurz, was mich voll interessiert bei deinem Auftritt jetzt zum Beispiel bei diesen Zwischenaufsagern, die du dann halt zwischen den Songs sagst, planst du das oder ist es spontan?
Ehrlich gesagt plane ich das gar nicht.
Okay.
Bis wir jetzt irgendwann gesagt haben, Esther, du redest 50%, singst 50%, es ist immer noch ein Konzert. Also bei mir ist eher tendenziell, dass ich nach jedem Song was sagen möchte und auch immer spontan und irgendwie versucht, da so ungekünstelt wie möglich zu sein. Wir haben nur jetzt mal gesagt, vielleicht sagst du mal zwischen dem und dem Song nichts. Wenn ich was sage, ist das aber eigentlich immer spontan.
Ah ja, okay, cool.
Ja, ich finde das auch, ich finde es übelst cringe. Es gibt so Leute, also ich verstehe es auch, aber ich für mich finde es übelst cringe. Aber es gibt ja schon Artists, die stehen in der Probe und die spielen dann die Show durch und sagen zwischen den Songs die Ansagen, die sie dann auch wirklich sagen. Und ich bin so, wie kann man das machen?
Ja, weil also manchmal ist es ja auch so, dass sie dann Songs so mäßig einleiten, indem die halt irgendwie vorher so eine Story erzählen und dann am Ende sagen, und deshalb habe ich dieses Lied geschrieben. Viel Spaß.
Ja.
Und dann geht der Song los und dann denkt man sich so, ach krass, das war voll einstudiert gerade.
Bei mir ist es immer so, dass wenn ich mich jetzt in die Lage reinversetze,
was ist das überhaupt für ein Tier? Ein Dinosaurier ist auf deinem Kopf.
Ein Hund, was, eine Hortensie?
Oh mein Gott.
Eine Bremse.
Oh Gott.
Ach du Scheiße.
Okay.
Entschuldigung, ich wollte dich gar nicht unterbrechen.
Alles gut, aber wir haben jetzt einen weiteren Gast.
Genau.
Wir haben.
Sag mal, darf ich eigentlich anfangen, meinen Kuchen zu essen?
Ja, klar, ja, go for it.
Ja, ja.
Ja, stimmt.
Oder steht der hier nur so Alibi?
Nee,
ich nehme das jetzt in Anspruch. Ihr habt mir den Geschenk, ich esse den jetzt auch.
Wir haben tatsächlich auch Matcha mitgebracht. Magst du Matcha?
Ich würde es so gern mögen.
Aber du magst es nicht.
Ja. Du magst es nicht, oder musst es probieren.
Du denn doch lieber Shisha rauchen.
Ja, hätten wir das gewusst, wären wir mit einer Shisha angekommen.
Das ist so geil gewesen.
Aber genau, was ich fragen wollte. Bei mir ist es immer so, wenn ich so Reden halten muss, vor allem vor einem größeren Publikum, dann werde ich immer richtig krass emotional, aus irgendeinem Grund. Hast du schon mal so einen Moment gehabt, wo du einfach geweint hast und du kannst nicht mehr aufhören?
Ja, oh mein Gott. Ich habe das auch manchmal, aber ich weiß, es ist immer in so Situationen, wo ich dann so voll aufgeladen bin. Mhm. Und meistens dann in so Situationen, die dann plötzlich voll unwichtig sind. Also irgendwie kriegt mein Gehirn das krass hin, wenn ich performen muss, zu performen.
Ja.
Aber dann habe ich so, ich weiß noch, irgendwo halte ich ein Konzert und danach waren wir mit Family und so essen. Und dann wollte ich mich bei meiner Familie bedanken und ich habe es nicht geschafft. Und habe dann übelst fett angefangen zu heulen vor so 12 Leuten.
Und dann irgendwann kommt man da nicht mehr raus.
Ja.
Und bei mir ist es jedes Mal. Und ich denke mir, warum kann ich mich jetzt nicht zusammenreißen? Warum kann ich jetzt nicht eigentlich Alter, sagen, was ich fühle?
Junge, ich habe erst letztens darüber nachgedacht, dass ich mir dachte, ich muss das mal aufarbeiten, woher das kommt. Aber es ist voll crazy, dass du das auch hast, dass man das so random anfängt zu weinen und es ist eigentlich gar nicht so angebracht.
Oder denkt sich so, okay, du sollst einfach nur Danke sagen. Und ja, schön, vor allem, das reicht auch schon.
Du bist immer nebendran und denkst dir so, übertreib mal direkt. aber wir hatten das nämlich auch wir hatten mal so einen Podcast live und wir haben da richtig schlecht von Breaking Free von High School Musical gesungen. Und,
geil.
Und die Leute haben mitgesungen. Und ich fand diesen Moment so schön, dass ich dann währenddessen geweint habe und hatte so einen Voice Crack. Breaking Free! Und habe dann geweint und dachte mir so, voll schön, wenn du so eine Crowd in dem Moment, so eigentlich so angezogen hast und die dann mitgemacht haben. Ja. Und das ist ja bei der Musik, also auf der Stage wahrscheinlich bei dir immer bestimmt, dass die Leute mitsingen.
Ja, voll, aber ich finde es doch auch, das catcht mich jedes Mal wieder. Ja. Es ist irgendwie, manchmal das Gefühl, es ist so, es ist natürlich alles so sehr inszeniert, dann dieses ganze Setting, das haben ja Leute vorbereitet, dass es so ist.
Ja.
Aber es kriegt mich dann jedes Mal wieder. Es
die
ist dann so,
ihre Taschenlampen anmachen.
Ja, ich bin dann jedes Mal wieder, dass es so emotional ist. Aber für mich ist es, glaube ich, ganz oft so dieser Gedanke so, krass, jeder kommt jetzt gerade von irgendwo, jeder hat so seine ganz eigenen Probleme. Mhm. Aber in der Sekunde fühlen wir gerade alle das Gleiche. Und das finde ich irgendwie crazy.
Hast du dann auch in dem Moment so ein Imposter-Syndrom und denkst dir so, also warum? Warum passiert das jetzt alles? Warum sind die jetzt wegen mir hier? Oder denkst du darüber gar nicht nach eigentlich? Kannst du auch ehrlich sagen.
Nee, ich muss sagen, wenn ich auf der Bühne stehe, bin ich schon krass im Tunnel. Und ich genieße das richtig, weil eigentlich sonst ich ein Mensch bin, wo mein Kopf sehr viel los ist. Mhm. Und sobald ich auf die Bühne gehe, bin ich im absoluten Tunnel und funktioniere richtig krass und kann alles andere kurz vergessen. Für mich ist es manchmal so Gehirnferien. Krass.
Bist du, was ist dein Sternzeichen?
Jungfrau.
Oh mein Gott.
Oh, das war
direkt, ich war so, sie ist
warum?
Jungfrau. Ja, weil so wie du es beschrieben hast, Tunnelblick, du lieferst einfach, du performst einfach, das ist Jungfrau, weil ich bin auch so.
Crazy, bist du auch Jungfrau?
Aber, ja, ich bin auch Jungfrau.
Du bist Waage, ne? Hatten wir gerade.
Waage, ja. Und bist du August-Jungfrau oder September-Jungfrau?
September.
Okay.
Du?
Gut. September.
Wann hast du Geburtstag?
5. September?
Krass, ich am 8.
Ah.
Interessant.
Super, können wir zusammenfallen.
So ein Shisha-Bar in Berlin.
Na dann, legen wir zusammen, ja.
Geil, so ein Schwaben-Move. Legen wir zusammen, gell?
Geil.
Ja, also ich würde sagen, wir sind auch schon am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, du hattest Spaß.
Und ich hatte übelst Spaß. Ich finde es ja richtig nett. Ich bin so... wieder hier bleiben. Hat mich richtig gefreut, euch kennenzulernen. Ich glaube, ich muss jetzt öfters auf Blind Dates gehen.
Ja?
Ich frage mich, ist das so ein Ding? Also im richtigen Dating-Leben gibt es sowas noch?
Blind Dates?
Dass sowas so richtig veranstaltet wird? Ich will mal zu sowas hingehen.
Es wäre voll cool, aber ich glaube tatsächlich, dass heutzutage die Leute viel skeptischer sind, dass er ein Mörder so vor denen
ist. Ja, als Frau ist ja eh alles scheiße. Muss man auch sagen, ist ja richtig kacke, dann jetzt so zu einem Blind Date zu gehen, als ob da jetzt so ein krasser Typ kommt. Dann lass ich es gleich bleiben.
Ja. Und wenn ein krasser Typ kommt, dann denkt man sich so, was ist falsch mit ihm falsch, dass er hier ist. So.
Ja, so. Ich denke mir das jetzt allein so, wenn ich jetzt Männer kennenlerne, die so, keine Ahnung, Ende 20 sind, dann denke ich mir schon, allein daran ist was das, dass du Ende 20 bist, ein guter Typ und Single, da muss irgendwas nicht stimmen.
Irgendwas kommt noch was.
Genau, die Überraschung kommt dann später.
Aber bist du so, also du bist Single, habe ich rausgehört, und du bist einfach, also du datest dich oder hast du überhaupt Zeit zum Daten?
Ah, ich bin ehrlich gesagt gar nicht am Daten gerade.
Ah, ja, okay, läuft.
Irgendwie habe ich gedacht, ich gehe da jetzt irgendwie wieder rein, aber das ist ja... Ich weiß, es ist, wir sind 2026 angelangt, aber trotzdem fühle ich mich nicht confident, irgendwelche Leute anzuschreiben. Und ich habe immer das Gefühl, wenn Männer Single sind, die entscheiden dann zu daten, weil die gehen ja dann auch rein. Mhm. Ich gehe halt nicht rein.
Ja.
Und dann, ich warte und dann gucke ich, was das Beste ist von dem, was auf mich zukommt.
Du wartest auf den Moment, wo du auf der Bühne stehst, das Klavier spielst oder die Gitarre und dann schaust du in die Crowd und dann ist da dieser eine Typ
spot on.
Ja, nee, das ist ja eigentlich etwas, was man ja, ich finde das ja, ich sehe das ja schon sehr kritisch.
Würdest du keinen Fan daten wollen?
Finde ich nicht richtig einfach, weil da ist einfach so dieses Machtgefälle ja da ist. Das ist ja da, wo vielleicht viele meiner männlichen Kollegen aufhören, nachzudenken und sagen, warum nicht? Ja. Da gehe ich jetzt rein, die ist Fan.
Ja.
Ist ja obergeil. Ich sehe das schon ein bisschen kritischer und das ist eigentlich nicht die Art und Weise, wie ich jemanden kennenlernen will. Dann denke ich aber darüber nach, wie will ich jemanden kennenlernen, dann weiß ich es nicht. Vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht muss ich mal in den Urlaub. Vielleicht brauche ich so einen Urlaubsflirt oder so.
Es ist meistens so, dass wenn man nicht dann auf der Suche ist, dann kommt's. Und dann ist unerwartet. Und
naja, ich bin gerade nicht auf der Suche.
So, wir manifestieren einfach.
Ja.
Auf jeden Fall, es hat uns gefreut, dass du dabei warst.
Das war richtig schön.
Auch als unser allererster Gast.
Ja, voll geil. Aber danke, dass ihr mich auch so mit reingelassen habt. Ich habe mich sehr wohl gefühlt bei euch.
Gerne. Und du kannst immer wieder gerne kommen.
Ja, spätestens in der Shisha-Bar sehen wir uns
dann. Ja, geil. Okay, das ist ein Date. Jetzt hast du ein Date.
Okay.
Also, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei unserer Nachmittagsjause. Bye.
Tschüss.